Deutschlandradio Kultur. Länderreport.
Ein Jäger aus Elmshorn, der geht nicht nur auf Pirsch, sondern er kann auch so einiges erzählen. Am Mikrofon begrüßt Sie dazu Klaus-Stefan Rehfeld.
Siehst du, wie tief der Mond steht jetzt? Also im Winter hast du den Mond fast senkrecht über dir. Von jedem Monat wandert er ein bisschen tiefer bis zum Juni, Juli. Und dann steigt er wieder langsam hoch. Und deswegen ist das Mondlicht im Sommer immer relativ dunkel.
Journalisten sind nicht die einzigen Personen, die auf Pirsch gehen. Lange vor ihnen taten es schon die Jäger. Und so verwundert es nicht, wenn sich ein Journalist schon lange mal dafür interessiert hat, mit einem Jäger auf die Pirsch zu gehen, also vor Anbruch des Tages aufzubrechen. Der Jäger nun gehört dieser Tage auch zu den Getriebenen. Die öffentliche Meinung macht sich selten ein gutes Bild von ihm. Also will er sich rechtfertigen. Die Gelegenheit dafür bietet sich ihm nicht alle Tage, also muss er sich, wie bei der Jagd überhaupt, gedulden, bis die Gelegenheit da ist. Mein Kollege Lutz Hohmann bot sie ihm, dem ehemaligen Landwirt und aktiven Jäger Alexander Reinke.
Es ist letztendlich eine Freude, ein Luxus, etwas, was ich gerne mache.
Ich kann nur sagen, warum nicht? Ob ich jetzt Wild oder Hausschwein oder Rind oder Schaf esse, solange ich Fleisch noch gerne esse, kann ich auch zur Jagd gehen und das Wildbret auf der Jagd gewinnen.
Mein Bild von einem Jäger stammt aus meiner Jugend. Auf den Spaziergängen mit den Eltern im norddeutschen Mittelgebirge sind wir häufiger auf Jäger gestoßen. Die Begegnungen haben mich stets an den Hausmeister in der Schule erinnert. Wenn man den traf, gab es Ärger. Jetzt habe ich eine Verabredung mit einem Jäger und bin gespannt, was kommen wird. Nicht, dass ich Ärger erwarte. Wir wollen gemeinsam zur Jagd gehen. Und das ist aufregend genug, denn ich war noch nie auf einer Jagd. Als ich vor ein paar Tagen den Jäger traf, hat er mir sein Revier gezeigt und viel zu erzählen gehabt. Übers Essen, über die Munition und alles andere, was ein Jägerdasein ausmacht.
Das Erlegen von Wild ist der einzige Unterschied zwischen einem Jäger und einem Naturschützer, der nicht zur Jagd geht. Aber beide haben das gleiche Interesse. Sie wollen eine intakte Natur, um schöne Erlebnisse zu haben. Der Jäger hat noch ein Zusatzinteresse. Er möchte eben auch gerne Wildfleisch essen und am liebsten auf der eigenen Jagd.
Es ist 3 Uhr nachts. Die Jägerfamilie schläft noch. Wir müssen leise sein. Der Jäger holt sein Gewehr aus dem Keller. Es wird also ernst. Ich habe noch nie gesehen, wie ein Tier erschossen wird.
Gut. Also ich bin mit der Jagd aufgewachsen. Als Jungjäger zwischen 16 und 20 bin ich raus ins Revier und habe meine Schule Schule sein lassen. Und ich war auch morgens draußen und abends und nachts. Und dann hat man natürlich auch schon als 16-Jähriger, wenn man einen Jugendjagdschein machen kann, dann hat man schon eine gewisse Erfahrung. Nicht was das Schießen betrifft, aber was das Erkennen von Wild, was das Verhalten auf der Jagd, was diese Zusammenhänge, diese ökologischen betrifft.
Siehst du, wie tief der Mond steht jetzt?
Also im Winter hast du den Mond fast senkrecht über dir. Von jedem Monat wandert er ein bisschen tiefer bis zum Juni, Juli. Und dann steigt er wieder langsam hoch. Und deswegen ist das Mondlicht im Sommer immer relativ dunkel.
Jetzt steht der Mond tief, die Sonne hoch. Das Wetter soll gut werden. Ein ungewohnt heißer Tag, bevor eine Kaltfront naht.
Wenn jemand in der Stadt lebt und ein Revier pachten möchte, dann wird er in meisten Großstädten in der Umgebung kaum mehr ein Revier finden, was noch frei ist. Da kann er so viel Geld ausgeben, wie er will. Die Reviere sind verpachtet. Wenn man zur Jagd gehen will und fährt eine halbe Stunde mit dem Auto in seinem Revier, dann ist das schön. Wenn man 2 Stunden fahren muss, dann ist das schon deutlich schwieriger. Wenn man 5 Stunden fahren muss, ist es eigentlich nur noch zum Wochenende oder im Urlaub möglich. Also das ist so ein ganz wesentliches Problem.
Der Jäger wohnt in Hamburg und für uns dauert die Fahrt mit dem Auto etwa eine halbe Stunde, um ins Revier zu kommen. Es liegt in der Nähe von Elmshorn im südlichen Schleswig-Holstein. Wir sind angekommen. Ausgangspunkt ist ein Bauernhof mit angrenzenden Weiden.
Das Gewehr muss noch ordentlich verpackt sein. Bei der Autofahrt. Das ist Vorschrift. So, ich habe hier eine Büchse, die kann man auch schon unterladen, bevor man auf den Hochsitz steigt. Das nennt man Unterladen hier, die Patronen ins Magazin stecken und dann kommt eine in Lauf. Und damit hat man vier Stück und runterdrücken.
Es ist 3.30 Uhr und noch dunkel. Am Weidezaun vorbei gehen wir zum Hochsitz. Ich erkenne die Landschaft im Dunkeln nicht wieder. Jetzt müssen wir möglichst leise sein. Bei meinem ersten Besuch zur Begehung des Reviers war das nicht nötig.
Dieses ist ein kleines Revier. Mindestgröße für Reviere ist überhaupt 75 Hektar. Dieses hier ist 85 Hektar groß. Da übrigens war auch schon wieder die Grenze vom Revier, da hinter diesem gepflügten Acker da. Ne? Ja. Also das ist eben nicht sehr groß und legt sich wie so ein Reifen um diesen Hof, der in der Mitte hier ist. Ne? Ja. Da. Und das ist ein Demeterbetrieb, auf dem ich früher als Landwirt selber gearbeitet habe. Und über diese Verbindung bin ich dann auch an die Jagd gekommen.
Das Revier vom Jäger ist ein Demeterbetrieb mit ökologischem Landbau. Gibt es da keine Konflikte? Habe ich nachgefragt.
Da müsste ich jetzt ehrlich fragen, warum Konflikt? Weil Ökos grundsätzlich sentimentale Vegetarier sind. Oder warum? Was ist denn das Problem eigentlich? Das Problem ist, dass die Jäger das Recht haben, in der Landschaft zu jagen, eine Waffe zu benutzen, sich etwas aus der Landschaft rauszunehmen, was andere nicht dürfen. Das ist eigentlich der Konflikt zwischen den Grünen, dem NABU und den Jägern und der CDU, wo sich viele Jäger versammelt haben. Genau das ist das. Und das ist eigentlich für einen Biobetrieb oder für einen Demeterbetrieb erstmal völlig fremd. Weil die sich ganz und gar nicht sagen, Bio oder Natur läuft von alleine. Da spielt eine Menge Unwissenheit eine Rolle. Ein Jäger und ein Landwirt, das sind zwei Personen in einer ähnlichen Position. Der Landwirt bewirtschaftet sein Land, indem er Ackerbau betreibt und Viehzucht. Der Jäger bewirtschaftet sein Revier, indem er dort seinen Wildbestand hegt und Wild erlegt. Beide haben dann das Recht, von ihrem Land, von ihrem Revier etwas zu ernten. Beim Bauern ist das das Getreide, was er erntet. Oder die Schweine, die er schlachtet, oder die Kühe, die er melkt. Und beim Jäger ist es das Wild, was er erlegt. Ich habe hier kein Schwarzwild, also Wildschweine, keine Hirsche und all sowas nicht, sondern nur Rehwild, Hasen, Fasanen.
Und was ist mit den Wildschweinen? Überall hört man doch von der Wildschweinplage.
Hier gibt es keine Wildschweine, weil die Landschaft so unruhig ist. Die Landschaft ist zu dicht besiedelt. Ne? So ein Wildschwein kann nicht in einem Knick leben, wie ein Stück Rehwild. Die können das. Aber ein Wildschwein braucht einen Wald, um sich zu verstecken im Winter. Und wenn im Sommer hier Mais ist, dann ist hier auch mal ein Wildschwein oder so. Aber da sie im Winter hier nicht bleiben können, müssen sie sich im Winter wieder dahin zurückziehen, wo es Wälder gibt.
Viel Wald gibt es in Schleswig-Holstein nicht. Hier gibt es Acker, Weideflächen und Baumschulen. In Sachen Wald ist Schleswig-Holstein das Schlusslicht aller Bundesländer und hat im Verhältnis zur Fläche noch weniger Wald als Hamburg. Hat nicht auch die naheliegende Großstadt Einfluss auf das Jagdrevier?
Ja, klar. Allein deswegen, weil natürlich viele Leute auch hier wohnen, die in der Stadt arbeiten. Also ist es hier viel stärker besiedelt als ein stadtentferntes Gebiet. Was auch dazu führt, dass eben hier dauernd irgendwelche Leute spazieren gehen. Und die Jagd ist hier eigentlich nur deswegen schwierig, weil ich immer mich auch anpassen muss an viele Spaziergänger, Hundehalter, Reiter und sowas alles. Mit denen habe ich mir das ja mehr oder weniger zu teilen.
Wir sind am Hochsitz angelangt. Es ist immer noch dunkel. Bäume und Sträucher heben sich fahl von den Weiden ab. Bevor wir raufklettern, nimmt der Jäger sein Fernglas und sucht sein Revier damit ab. Viel sehen kann er damit auch nicht, aber beide hören wir die Frösche in der Ferne.
jetzt, was draußen steht, ne? Hellwild. Und es wird's mitkriegt, dann schrecken die meistens. Also dann machen die so ein bellendes Geräusch.
In der Jägersprache wird das bellende Geräusch Schrecken genannt. Das Wild reagiert nervös auf eine Ruhestörung, die es noch nicht genau identifizieren kann, und will diese Unruhe mit seinen Artgenossen teilen. 4.30 Uhr. Es dämmert leicht. Wir haben uns eingerichtet in dem zu zweit doch sehr engen Hochsitz. Muckelig ist es hier, wie der Norddeutsche zu dieser besonderen Raumsituation sagt. Die Rehe haben sich ein wenig beruhigt. Die ersten Vögel melden sich. Was passiert eigentlich, wenn es keine Jäger gäbe? Habe ich den Jäger bei unserem Revierspaziergang gefragt.
Dann würden hier die Verkehrsunfälle zunehmen. Damit würde die Landschaft sich verändern, indem das Wild aufkommende Sprösslinge von Bäumen, Büschen und so weiter in immer stärkerem Maße verbeißen würde. Und nach einer gewissen Zeit, nach 2 Jahren oder was, würde dann hier so viel Wild sein, dass Seuchen ausbrechen würden. Die Natur, das wird auch jeder Naturschützer bestätigen, ist angelegt auf Überfluss. Jedes Jahr kommen neue Tiere zur Welt und jedes Jahr sterben auch wieder Tiere. Ob nun auf natürliche Weise oder durch den Verkehr im Kontakt mit Menschen oder eben durch die Jagd. Das ist für den Wildbestand kein Unterschied.
Könnte er sich eine Arbeitsteilung mit dem Wolf vorstellen? Das ist ein Thema für den Jäger.
Will ich einen Wolf in so einer Landschaft haben, wie dieser hier? Ganz ehrlich. Soll das sein? Da geht einer mit seinen Hunden lang und hier läuft der Wolf? Oder wie? Wie soll das laufen? Da sind die Kinder am Spielen. Und abgesehen davon, dass er vielleicht gar nicht hier bleiben will, der Wolf, dass er sich hier nur verirrt hat, weil hier eben gerade mal kein anderer Wolf war, der ihn verjagt hat, aber plötzlich Tausende von Autos und Hunden und Menschen und Reitern und Ackerbauern und sonst was auf ihn zukommt, dass der den Schwanz einzieht und wieder abhaut. Ne? Das nehme mal ich an. Aber will man das wirklich? Muss der Wolf jetzt überall sein?
Da läuft eins. Ja.
Es war aber eine Ricke, ein weibliches Reh. Und die werden nicht geschossen. Die müssen sich um den Nachwuchs kümmern. Es herrscht immer noch Dämmerung. Kennt der Jäger denn eigentlich seine Rehe im Revier?
Ja, wäre jetzt übertrieben zu sagen, ich kenne die alle so. Ne? Das Kennen bedeutet ja das Verhalten, das Aussehen und den Platz, wo sie sich aufhalten. Wenn du jetzt so einen Bock hast, der letztes Jahr 1 oder 2 Jahre alt war, dann hatte der ein kleineres, dünneres Gehirn und war auch im Körperbau dünner. Der ist jetzt dieses Jahr viel knuffiger und hat ein stärkeres Gehirn. Ne? Oder wenn er ein sehr alter ist, wird dann das Gehirn wieder kleiner und der wird so ein bisschen knochiger, so vom Aussehen her und heimlicher im Verhalten und so. Ne? Wenn ich dann hier auf knapp 100 Hektar 20 Stück Rehwild habe, dann ergibt sich aus 20 Stück Rehwild ein jährlicher Zuwachs von 15 bis wiederum 20 Stück jährlich. Und davon werden mir dann ungefähr 10 Stück Rehwild frei. Es gibt ja regelrecht Vorschriften. Abschusspläne, die werden von der unteren Jagdbehörde aufgestellt und versucht, den Wildbestand der meisten Wildarten ungefähr auf dem Niveau zu halten, was man jetzt hat. Manche Wildarten versucht man, weil die Schaden anrichten, ein bisschen zu reduzieren und dann konstant zu halten. Das ändert sich auch mal mit der Zeit.
Was sich auch ändert mit der Zeit, sind die gesetzlichen Bestimmungen für die Jagd. Die rot-grüne Koalition hat Schleswig-Holstein zum ersten Bundesland gemacht, das landesweit die bleifreie Munition vorschreibt. Vor dem Regierungswechsel 2012 war das undenkbar. Der damalige Ministerpräsident war in der CDU und ein Jäger. Unter Jägern ist die bleifreie Munition umstritten.
Die tötet halt nicht so schnell. Das Wild stirbt ja nicht, weil jetzt lebenswichtige Teile zerstört werden beim Schuss, sondern weil eine Schockwelle durch den Körper geht. Die werden praktisch innerlich erschlagen, in einem Bruchteil von einer Sekunde. Ne? Blei ist halt viel weicher und schwer. Wenn das auftrifft auf so einen Wildkörper, dann verformt es sich. Dadurch ist diese Schockwelle halt viel größer als bei diesen neuen bleifreien Geschossen.
5.30 Uhr. Es ist hell. Eine Singdrossel hat sich auf unserem Hochsitz niedergelassen. Die Rehböcke, die die untere Jagdbehörde auf der Liste hatte, denken gar nicht daran, sich zum Abschuss freigeben zu lassen. Der Jäger vermutet sie in den Knicks, die auch im Hellen und mit dem besten Fernglas nicht einsehbar sind.
Und Knicks, sind das diese Baumstrauchstreifen? Oder
ja, eigentlich kommt der Begriff daher. Früher hat man die natürlich mal geschnitten, dann hat man Zweige genommen und die nach innen reingeknickt. Nicht gebrochen, sondern nur so geknickt, angeknickt. Dadurch werden die dichter, die Knickwunde, die heilt. Und dann ist das ein Zweig, der in die Mitte reinwächst und die ganze Verbindung eines solchen Busches dichter macht.
Ich merke, dass ich erleichtert bin, wenn heute doch nicht geschossen wird. Abschusspläne hin oder her, letztlich wird ja ein Lebewesen getötet. Wie geht es dem Jäger dabei? Kennt er sowas wie Mitleid? Bei der Antwort wird der Jäger allgemein.
Man kann durchaus sagen, dass einem dieser Hirsch leid tut, wenn er erlegt wird. Und das tut manchem Jäger auch wirklich leid. Und oft schießt er dann auch nicht. Er macht sich dabei Gedanken um das, was dieser Hirsch vielleicht im Leben erlebt hat. Und wie oft er diesem Hirsch schon begegnet ist im Revier. Das ist nämlich oft so. Aber irgendwann schießt er dann doch. Und dann freut er sich sogar drüber. Ich meine, man kann sicher der Meinung sein, dass das Töten von Tieren grundsätzlich etwas ist, was man ablehnt. Dann wird man höchstwahrscheinlich Vegetarier sein, denn man wird ja wohl auch das Töten von Tieren in der Landwirtschaft ablehnen, denn es ist kein Unterschied. Um Fleisch zu essen, muss man Tiere töten. Und da muss ich nun wiederum sagen, sehe ich eigentlich das Erlegen von Wild auf der Jagd als eine Art an, bei der das Tier deutlich weniger leidet als ein Hausschwein auf dem Weg zum Schlachthof. Der Rehbock zieht aus dem Wald aufs Feld, der Jäger sitzt auf dem Hochsitz und zielt und in 95% oder 99% der Fälle trifft er das Wild auch sofort gut und tödlich. Und dann hat das Wild überhaupt keine Schmerzen dabei, sondern ist sofort tot. Sofort. Das sind Bruchteile von Sekunden. Es hat vorher nichts geahnt von dem Ganzen, während ein Schwein auf dem Weg zum Schlachthof in enormen Stress kommt. Dieser Rehbock, der hat da ganz friedlich geäst vorher.
Ja, hinter dem Knick sein lassen. Da sind ganz oft welche in diesem Knick im unteren Stück. Aber so ist das. Man sitzt oft stundenlang, tagelang und sieht nicht viel.
Ich bin nicht so sicher, ob die Rehböcke nicht doch etwas ahnen und deshalb besonders vorsichtig sind. Jedenfalls wagen sich heute nur die Ricken aus der Deckung, die für den Abschuss nicht in Frage kommen. Aber erlebt habe ich trotzdem viel mit dem Jäger auf dem Hochsitz. Wir haben gesehen.
Das ist irgendwas Größeres. Das könnte ein Fischadler sein, glaube ich.
Wir haben gehört.
Jetzt fangen die vom Hof aus an, langsam die Kühe zu holen.
Und wir haben gerochen.
Das ist der Duft von Schleswig-Holstein so in dieser Jahreszeit, ne? Weißdorn. Das ist total.
Es ist kurz vor 8. Nein, heute wird nicht geschossen. Wir müssen auch nicht mehr flüstern. Gleich geht es nach Hause zum Frühstück. War der Ansitz heute für den Jäger ein Misserfolg?
Nein, überhaupt nicht. Also ich muss schon sagen, es gibt kaum Jagdtage oder Ansitze, wo ich sage, da wärst du mir lieber zu Hause geblieben.
Und damit ich nicht enttäuscht bin von unserem Morgenansitz ohne Abschuss, hat mir der Jäger noch ein Signal geblasen. Bock tot.
Ein Ein Jäger aus Elmshorn, der geht nicht nur auf Pirsch, sondern er kann auch so einiges erzählen. Lutz Hohmann begleitete ihn und wir bleiben nach der Musik noch einen Moment in Schleswig-Holstein.